Ja, das ist doch schön, einen Schüler, ehemaligen Schüler, Dennis Lieske, mit seiner Frau zusammen dann hier zu treffen und hier zu sehen, nach 4 Jahren des gemeinsamen Arbeitens. Und das ist noch viel schöner, ich habe es schon mal so durchläuten hören, dass er hier genau richtig ist und dass er sich gut macht und dass alle zufrieden sind oder begeistert oder froh, dass es so geworden ist. Sehr schön. Über christliche Hoffnung möchte ich reden. Über christliche Hoffnung können wir Christen reden. Morgen ist Volkstrauertag. Ich weiß nicht, ob in den vergangenen Jahren ihr in dieser Gemeinde über Volkstrauertag nachgedacht habt, aber gehe gerne auch mal so das Kirchenjahr, beziehungsweise dieses Jahr kein kirchlicher Feiertag, aber es ist ein staatlicher Gedenktag. Und er gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Er wird seit 1952, 2 Sonntage vor dem ersten Adventssonntag, begangen und erinnert an die Kriegstoten, an Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen bis zum heutigen Tag. Ich lese zunächst mal einen Abschnitt aus der Bibel, aus Römer 8, die Verse 18 bis 25. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen, uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Ich bete nochmal. Lieber Herr, du möchtest durch dein Wort reden, du möchtest Buchstaben lebendig machen, du möchtest, dass unsere Herzen berührt und verändert werden, dass du uns gebrauchen kannst in dieser Welt, dass wir bereit werden, deinen Auftrag, den jeder von uns hat, zu leben in dem Umfeld, in das du uns hineingestellt hast. Wir danken dir, dass du, der Lebendige, an unserem Leben arbeitest und dass du uns motivierst, deine Boten zu sein in dieser Welt. Amen. Ich möchte in 3 Punkten diesen Abschnitt entfalten. Und beginne mit, das wird gleich so das Bild sein, wie bei einer Waage, auf der einen Seite die Leiden, auf der anderen Seite die Herrlichkeit. Und ich beginne mit den Toten. Volkstrauertag gedenkt ja besonders der Toten. Und ein französischer Philosoph, Gabriel Marcel, er hat mal gesagt, weil die Toten schweigen, beginnt alles wieder von vorn. Weil die Toten schweigen, beginnt alles wieder von vorn. Dieser Satz, der hat es erstmal in sich. Wenn wir uns das umgekehrt mal vorstellen, alle die Toten der Kriege, der Verbrechen, sie würden nicht schweigen, sie würden reden, sie würden klagen, sie würden uns ständig ansprechen. Was würden sie uns denn sagen? Sie würden uns mahnen. Vermutlich würden sie uns ständig ins Gewissen reden. Sie würden uns warnen: Hört doch auf mit eurem Unfrieden. Hört auf mit Hass. Hört auf mit Habgier, mit euren großen und kleinen Kriegen. Vielleicht würden sie uns auch fragen, wie das geschehen konnte, dass so viele weggesehen haben. Aber auch so viele Menschen wegsehen in unserer Zeit, wenn andere hungern, wenn Menschen beschossen oder verfolgt werden. Wie kann das passieren, dass in Deutschland, in unserem Land, jedes Jahr über 100.000 Abtreibungen stattfinden? Zusammen mit den nicht gemeldeten Abtreibungen sind das jedes Jahr ca. 300.000 Kinder pro Jahr, die im Mutterleib getötet werden. Wie konnte das geschehen, dass Menschen so gleichgültig geworden sind und nur ihr kleines eigenes Leben sehen? Mitten in unserer Gegenwart, mitten in unserem Land. Aber es ist nun mal so, die Toten, auch die toten Kinder, sie schweigen. Und nur deshalb können wir heute am oder morgen wird der Volkstrauertag sein, aber wir treffen uns ja heute hier schon am Abend vorher. Nur deshalb können wir am Volkstrauertag der Toten gedenken, die durch Krieg, durch Gewalt ihr Leben verloren haben. Denn eigentlich muss man doch verrückt werden, wenn man bedenkt, wie viele Millionen Menschen im Bombenhagel, auf der Flucht, im KZ, in den modernen Ambulanzen und unter elenden Umständen ihr Leben lassen müssen. Nur weil die Toten schweigen, können wir heute damit leben. Heute denken wir darüber nach. Wir geben den Toten eine Stimme. In vielen Kirchen wird ermahnt zum Frieden, zur Gerechtigkeit, zur Versöhnung, eben nicht nur die eigene kleine, heile oder kaputte Welt zu pflegen. Weil die Toten schweigen, beginnt alles wieder von vorne. Leider hat sich das immer wieder bestätigt. Wenn man das mal überlegt, 4 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland gab es die erste Gedenkstunde im Reichstag. Und am 28.02.1926 den ersten Volkstrauertag. Auch damals wurde zum Frieden aufgerufen, aber nicht einmal 15 Jahre später brach der viel größere Zweite Weltkrieg aus. Weil die Toten schweigen, beginnt alles wieder von vorne. Wir Menschen scheinen es, solange wir leben, nicht zu lernen, worauf es im Leben mit anderen Menschen ankommt. Wir bleiben weiter gierig nach Macht, nach Besitz. Wir wollen alles aus diesem Leben für uns herauspressen, auch auf Kosten anderer Menschen. Und deswegen schreibt Paulus hier in Römer 8 von den Leiden dieser Zeit. Und nirgends sagt er, dass diese Leiden einmal aufhören werden. Mit dieser Zeit meint er die Zeit der Kirche. Die Zeit von der Auferstehung Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Leiden gehören in dieser Zeit dazu. Und wir wollen uns nicht so einfach mit ihnen, uns einfach ihnen ergeben. Wir sollen helfen, wir sollen denken, wir sollen beten, forschen, teilen, wo wir das nur können, um Menschen ihr Leid tragen zu helfen. Oder es auch zu besiegen. Aber es wird nicht ausgemerzt. Leiden gehören in dieser Welt dazu. Und auch im Leiden werden die Kinder Gottes ihrem Herrn ähnlich. Denn auch er hat ja gelitten in dieser Welt. In Hanau hatten wir letzten Sonntag über die Verfolgung nachgedacht. Dass Verfolgung eigentlich etwas ganz Normales ist im Leben, auch von Kindern Gottes, von Christen. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass wir mit unseren Äußerungen, mit unserem Leben des Christseins kaum noch kritisiert werden. Wir reden ja auch kaum darüber. Vielleicht wären wir klüger, wenn die Toten reden würden. Aber so ist das nun einmal nicht. Die Toten, sie schweigen und wir Menschen lernen wenig aus der Vergangenheit. Das Zweite, die ganze Schöpfung seufzt, schreibt Paulus. Die ganze Schöpfung sehnt sich auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Nicht nur Menschen werden an Menschen schuldig. Nicht nur Menschen sind davon betroffen, dass diese Welt noch nicht erlöst leben kann. Paulus schreibt, die ganze Schöpfung seufzt mit. Gottes Schöpfung leidet unter der Gottesferne der Menschen. Sie wird ausgebeutet. Tiere werden wie leblose Dinge behandelt. Manchmal werden sie wie so zu leblosem Material. Flüsse und Meere werden verunreinigt. Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Das heißt, es werden jedes Jahr Wale und Elefanten, Nashörner, Eisbären, es wird immer weniger. In Österreich verlieren uralte Gletscher bis zu 1 Meter Dicke pro Jahr. Wir hören von Wirbelstürmen, von Überschwemmungen weltweit. In großen Waldgebieten Deutschlands sind Bäume immer wieder krank. Dürregebiete in Afrika breiten sich aus. Das ist ein Menschheitsproblem. Und alle Regierungschefs sitzen immer wieder zusammen und überlegen, wie man im Grunde das Ganze lösen kann. Denn Gott hat ja uns Menschen den Auftrag gegeben, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Nun, manchmal ist es so, alles wird bebaut und nichts wird bewahrt. Und das ist Schuld vor Gott. Sieht man noch etwas genauer hin, dann geht es gar nicht so sehr um die Bewahrung der Schöpfung, sondern ganz häufig zutiefst um finanzielle und wirtschaftliche Interessen. Und das versteht der einzelne Bürger oftmals gar nicht, warum er immer mehr Geld investieren soll für Dinge, die gar keine Lösung bringen, sondern irgendwelchen Leuten nur die Taschen füllen. Paulus schreibt, die Schöpfung seufzt, aber sie leidet in guter Hoffnung. Sie ist der Vergänglichkeit preisgegeben, aber Gott hat ihr auch Hoffnung gegeben. Wer immer von den Frauen hier Kinder zur Welt gebracht hat, der weiß, wie das im Kreissaal ist. Also, oder vielleicht auch zu Hause im Gebärzimmer. Schmerzen. Die Frau ist froh, wenn das Kind dann endlich geboren ist. Und Paulus schreibt, so ist das mit der Schöpfung. Sie liegt eigentlich im Gebärzimmer. Sie leidet in guter Hoffnung. Eine neue Schöpfung wird geboren. Alles wird neu werden. Nun, wann wird das sein? Paulus schreibt hier, wenn die Kinder Gottes offenbar werden. Wenn Christus wiederkommt, darauf wartet die ganze Schöpfung. Noch sind die Kinder Gottes oftmals nicht besser als die Menschen drumherum. Menschen, die Gott, den Schöpfer und den Vater Jesu Christi gar nicht kennen. Sie werden mitschuldig mit allen anderen. Sie sind auch an vielen Stellen blind. Sie achten Gottes Schöpfung auch nicht. Vielleicht müssten auch die toten Tiere reden können, damit die Menschen endlich klüger werden. Aber das ist nicht so. Auch die toten Tiere schweigen. Aber die Schöpfung stöhnt und sie stöhnt in Hoffnung. Irgendwann wird Gott diese Welt zurechtbringen. Dann werden auch die Kinder Gottes zurechtgebracht. Dann werden sie Recht regieren. Darauf freut sich die Schöpfung. Also Vorfreude, könnte man sagen, ist auch hier die beste Freude. Und Paulus erinnert jetzt daran, dass wir ein Teil der Schöpfung sind. Auch wir, die wir den Heiligen Geist als Gottes Anzahlung auf den Himmel haben, auch wir leiden. Macht euch und anderen Menschen da niemals falsche Hoffnungen. Das allen sichtbare Reich Gottes, wo alle Tränen abgewischt werden, der große ewige Friede, der kommt erst, wenn Christus wiederkommt. Heute wissen wir, Gott lässt regnen über Gute und Böse. Das hat auch Jesus gesagt. Beide werden nass. Menschen, die mit Christus leben, werden auch nass. Sie werden auch krank. Sie können auch Angst bekommen. Sie fallen auch im Krieg und verhungern auf der Flucht. Wer also sein ganzes Heil hier auf dieser Welt schon erleben will, der wird enttäuscht werden. Der wird sich nie freuen können über das Gute, das Gottes Geist ihm heute schon schenkt. Der ist ein Träumer, ein Kind, das unbedingt erwachsen werden muss. Die ganze Schöpfung seufzt und wir seufzen mit. Unser Leid ist ein Teil des großen Leidens dieser ganzen Welt. Wann endlich kommt Christus wieder? Wann endlich werden die Kinder Gottes in aller in ihrer Herrlichkeit, so wie Gott sie haben wollte, wann wird das sichtbar? Und dann schreibt Paulus als Drittes, das, was kommt, das wiegt alles Schwere auf. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Paulus stellt hier die zwei Waagschalen gegenüber. Auf der einen Seite ist sie gefüllt mit dem Leiden dieser Welt, das jemand oder das die Gemeinde Jesu in dieser Welt erfahren hat. Die andere Seite ist gefüllt mit der Herrlichkeit, die an den Kindern Gottes sichtbar werden soll. Und die Waage, die schlägt eindeutig aus. Wir werden zufrieden sein, mehr noch. Wir werden überwältigt sein. Alles, was wir an Leiden mitbringen, das fällt dann gar nicht mehr ins Gewicht gegenüber dieser Herrlichkeit. Wir wissen es noch, es schmerzt wahrscheinlich auch noch, aber es scheint so winzig klein, geradezu gar nichts gegenüber der Herrlichkeit, die wir dann erleben werden. Als Pastor habe ich immer wieder Gelegenheit, Menschen zu begegnen, die irgendwann die Nachricht in ihrem Leben bekommen haben, dass sie nicht mehr allzu lange zu leben haben, wegen irgendeiner Krankheit. Und dann ist es interessant, wie unterschiedlich Menschen darauf reagieren und wie sie sich dann auf ihren eigenen Tod vorbereiten, ganz unterschiedlich. Manch einer leugnet die Ursache seines Leidens. Er glaubt einfach nicht, dass ihm das jetzt gerade passiert. Unvorstellbar. Das kann doch nicht sein. Er rebelliert dagegen. Manche Leute werden aggressiv. Sie kämpfen. Sie klagen andere an oder sich selber, dass ihnen so etwas passiert. Man versucht, Schuldige dafür zu finden. Manchmal lähmt auch tiefe Trauer. Man fühlt sich von niemandem verstanden. Warum versteht mich niemand in diesem Leid? Und dann vereinsamen auch oftmals Leidende, weil sie gar nicht mehr das Gespräch mit anderen Menschen suchen. Und da ist es nicht leicht, in solchen Phasen, denen man sich vorbereiten muss auf den eigenen Tod, gar nicht so leicht zu vermitteln, was Paulus hier sagt. Wenn man sich vom Leben irgendwie geprügelt vorkommt, sich trösten zu lassen, dann Jesus anzusehen, auf ihn zu schauen. Aber genau das ist wichtig, das einzuüben und sich immer wieder daran zu erinnern, dieses Leben hier auf Erden ist nicht alles. Dieses Leben hier ist eigentlich eine Sekunde der langen, langen Ewigkeit. Die Bibel sagt, wie ein Hauch. Ich bin erlöst, ich bin freigekauft, ich bin ein Kind Gottes. Und seine Herrlichkeit wird an mir sichtbar werden. Ich werde strahlen, so wie er. Wir hoffen auf das, was man nicht sieht, sagt Paulus. Diese Welt hofft nur auf das, was man begreifen, was man anfassen kann. Aber wir hoffen auf das, was man nicht sieht. Und wie Menschen leiden, das kann man sehr vielfältig sehen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie sehr Menschen leiden, wenn die Ehe kaputt geht oder wenn eine Familie auseinanderbricht? Gerade die, die es so ernst gemeint haben, möchten selber daran kaputt gehen. Oder was ist das für ein Leid, wenn Kinder geprügelt werden, ständig geprügelt, ständig missbraucht werden? Und es sind viele, viel mehr als wir denken, was sich hinter den Fassaden von Häusern auch in unserem Land abspielt. Und dann werden sie den Dreck nicht mehr los, manche ihr Leben lang nicht, angesichts dessen, was ihnen da angetan wurde. Oder habt ihr mal darüber nachgedacht, wenn Kranke nicht mehr aus dem Bett oder aus dem Haus kommen, wie hässlich das sein kann, wie weh das tun muss, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, nicht mehr am Leben wirklich teilhaben kann, in allem angewiesen zu sein auf andere Menschen? Das ist Leiden und es gibt vielfältiges Leiden. Aber dann gibt es auch eine Herrlichkeit, die das alles aufwiegen wird. Hast du eine Ahnung, was es bedeutet, über viele Jahre einen Kranken zu pflegen? Vielleicht kann der Kranke sich nicht mal mehr äußern. Vielleicht aber kriegen ausgerechnet diejenigen jahrelang seine Aggressionen ab, die ihn lieben und sich um ihn kümmern. Und irgendwann kann man selber nicht mehr. Wie tief nach unten können uns psychische Erkrankungen ziehen? Wie schrecklich müssen Depressionen sein, die nicht aufhören wollen? Oder wenn Menschen über Jahre nicht schlafen können? Oder Zwangshandlungen, wo Menschen immer wieder Dinge tun, von denen sie wissen, dass sie dumm sind und dass sie sich selber dadurch schaden? Oder ich denke an die schnell zunehmende Armut, auch Altersarmut, auch in unserem Land. Menschen, die einmal gut verdient haben, werden arbeitslos, müssen in eine kleine Wohnung umziehen und jeden Cent umdrehen. Sie würden auch gerne ihren Enkeln mal schöne Geschenke machen, aber sie haben nichts mehr, was sie weitergeben können. Und wie viele leiden unter den Kriegssituationen, wenn sie aus anderen Ländern zu uns kommen. Mancher ist ja in einem Alter, wo man sich vielleicht noch an den Krieg auch in unserem Land erinnert, wo Angehörige, nächste Angehörige verhungern mussten, einfach zu wenig zum Essen da war. Es wird eine Herrlichkeit kommen, sagt Paulus, die das alles bei weitem übersteigt. Im Psalm 126, Vers 5 werden wir schon aufmerksam gemacht, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Als Pastor erlebt man viele Leiden hautnah mit. Und man sagt ja schon in der Ausbildung, als Pastor muss man sich dann immer eine dicke Haut zulegen, damit man auch selber noch nachts gut schlafen kann und nicht von all den Dingen mitgenommen wird. Aber ich will euch sagen, ich habe auch das Privileg zu sehen, immer wieder zu sehen, wie Gott Wunder tut. Wir haben eine Frau in unserer Gemeinde, sie war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Und ich weiß, wenn ich das höre, dann rechne ich so von ein paar Wochen bis zu einem halben Jahr und wenn es gut geht, ein Jahr. Aber dann ist es für den Menschen gelaufen und sie ist gesund geworden. Das war eine Frau, sie hatte uns beauftragt, zum Notar zu gehen und das Testament zu machen und alle Dinge vorzubereiten, auch für die Tochter, die sie alleine erzieht. Das haben wir alles getan. Wir sind beim Notar gewesen, wir haben alle Dinge für sie sozusagen aufbewahrt und dann ist sie gesund geworden. Sie hat für sich beten lassen und naja, man weiß ja nie bei Krebs, ob nicht irgendwann wieder etwas losbrechen kann. Aber wir freuen uns jetzt einfach an der Situation, und das habe ich selten erlebt, dass jemand von Bauchspeicheldrüsenkrebs gesund wird. Das ist auch etwas Schönes, was ich als Pastor immer wieder dann erleben darf, dieses Privileg, Gott greift ein. Gottes Güte hat kein Ende. Oder wie es heißt, Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Wahrheit hat immer auch etwas mit der Treue Gottes zu tun. Das ist etwas sehr Persönliches, wenn Gott eingreift. Seine Treue, dass er hält, was er verspricht, was er sagt, das stimmt. Das ist Wahrheit. Oder Psalm 37, befiehl dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen. Kann einen im Leiden etwas trösten, was erst noch kommen wird? Ja, das kann es. Das, was ich weiß, was an Gutem kommt, das tröstet auch im Leiden. Dann halte ich eine Therapie durch. Dann gehe ich manchmal einen weiten Weg. Oder ich laufe einen Marathon, weil ich weiß, dass nach 42 Kilometern im Ziel eine Freude auf mich wartet. Ich halte durch. Das, was kommt, das gibt mir Kraft und das hält mich. Wenn ein Erwachsener das tut, dann ist das manchmal krankhaft. Wenn ein Kind das tut, dann gehört das in eine solche kindliche Phase. Was denn? Da sagt der kleine Sören im Kindergarten, wenn ich weine, dann tröstet die Anne mich. Und egal was passiert, wenn er weint, dann weiß er, dass er getröstet wird. Und manchmal weint er dann sogar extra. Das ist im Kindergarten so, nicht? Weil die Toten schweigen, beginnt alles wieder von vorn. Das war der erste Satz, mit dem ich die Predigt begonnen habe. Und dieser Satz, der wiegt schwer. Aber jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Diesen Satz hat Christus durchbrochen. Er ist der Erste, der auferstanden ist vom Tod, der hindurchgegangen ist. Jesus hat sozusagen ein Fenster aufgemacht. Und damit widerlegt er diesen Satz. An dem Tag, an dem Gott seine neue Schöpfung offenbaren wird, da gilt er nicht mehr. Dann beginnt da nichts mehr wieder von vorn. Heute ist Volkstrauer, oder morgen ist Volkstrauertag. Da gedenken wir der Toten, um ihnen eine Stimme zu geben, damit wir selbst Frieden halten und Frieden schaffen. Wir werden erinnert, dass die ganze Schöpfung mit uns auf die Erlösung wartet und wir sind ein Teil von ihr und sie ist ein Teil von uns. Und wir werden erinnert, dass eine Herrlichkeit auf uns wartet, die alles, aber auch wirklich alles aufwiegt. Wo sollen wir also hin mit unserer Hoffnung, mit unseren Erwartungen, mit unseren Visionen? Wohin sollen wir uns denn ausstrecken, unser Warten ausdehnen? Paulus sagt uns, dass seine Hoffnung seinen Umgang mit der Gegenwart bestimmt, weil er ganz fest auf diese Herrlichkeit Gottes setzt, die offenbar werden soll, kann er alle die Bedrängungen der Gegenwart hinter sich lassen. Er sagt, es ist eigentlich ohne Bedeutung. Auf uns bezogen, was sagen wir denn den Menschen heute? Nachher ist der Gottesdienst zu Ende, ihr geht nach Hause, morgen trefft ihr vielleicht andere Menschen, eurem Umfeld. Stimmen wir auch ein in so dieses manchmal allgemeine Klagen, das sich übrigens erstaunlich und auch erschreckend gleich geblieben ist, wenn man so einige Lebensjahrzehnte überblickt? Stimmen wir auch ein auf den Abgesang auf eine Welt, in der es zu leben in dieser Welt eigentlich sich nicht lohnt, weil die Politiker so schlecht sind, die kommen nicht in die Pötte, weil die Leute so rücksichtslos und egoistisch geworden sind, weil mit der Globalisierung die vielen gewohnten und übersichtlichen Lebensräume weggebrochen sind, weil unsere Kultur so langsam zerbröselt, weil die Welt und das Leben so aussichtslos sind? Oder haben wir eine Verheißung, eine Hoffnung für diese Welt und tragen diese Hoffnung hinein in diese Welt? Nichts ist so heilsam und zukunftsträchtig wie die Hoffnung, die in mir lebendig ist. Es geht gar nicht um den Traum von einer besseren Welt, das wünsche ich manchen Leuten auch. Es geht auch nicht um eine Art Selbsterlösung, obwohl ich mich manchmal schon frage, wo eigentlich wirkliche, ehrliche Anstrengungen wahrzunehmen sind, um Wege aus der Misere zu ebnen. Ich glaube, dass letztlich immer jene Hoffnungen verheißungsvoll sind, die sich nicht mit den innerweltlichen Prognosen und optimistischen Selbstbewusstsein erschöpfen, sondern die uns zuwachsen aus unserem Glauben an Kreuz und Auferstehung Jesu. Nicht einfach Gott vertrauen, sondern Vertrauen, das seinen Grund hat in dem Willen Gottes zum Leben. Der Christus vom Tode erweckt und der uns in ihm das Leben versprochen hat. Dass wir nicht verzweifeln an dieser Welt und ihrer Unfähigkeit, ihre Probleme zu lösen, sondern dass wir festhalten an der Verheißung der zukünftigen Herrlichkeit, von der Paulus hier schreibt. Unser Leben steht unter seiner Verheißung. Das ist entscheidend. Wir sind nicht ausgeliefert an irgendeinen Zufall dieser Welt oder an die Unberechenbarkeiten eines namenlosen Schicksals. Wir haben eine Verheißung, einen Lebenshorizont, den hat Gott gezogen, eine klare Linie. Und das muss immer wieder glanzvoll, wie so ein Hoffnungsschimmer in unserem Leben da sein. Das ist unser Dienst als Christen in dieser Welt, dass wir Zeugnis geben von der Gewissheit, die in uns ist, von der Perspektive, warum wir Christus nachfolgen. Davor muss niemand die Augen verschließen, auch nicht vor den Leiden dieser Welt. Wir müssen das auch nicht verdrängen. Wir müssen das wahrnehmen, aber wir haben eine Hoffnung. Und wir sollen Halt geben, anderen Menschen Halt geben und sagen, was uns trägt. Wir haben einen Schatz der Hoffnung auf eine neue Welt, wo Gerechtigkeit wohnt. Lasst uns das einsetzen. Vielleicht gegen allen Kleinmut, gegen alle Zukunftsangst. Wirklich schlimm ist es bestellt um eine Generation, in der keiner mehr Hoffnung hat. Das wäre grausam. Christen wissen um Jesus Christus, wissen um die Herrlichkeit Gottes, um den Glanz. Und der wird bleiben. Und deshalb ist unsere Zukunft gewiss. Ich wünsche, dass ihr das leben könnt, dass ihr das hineintragen könnt, ob das jetzt morgen ist, wenn andere Menschen trauern, ob das die nächsten Wochen ist, in der Advents- und Weihnachtszeit, wo immer ihr die Chance habt. Teilt die Hoffnung mit anderen Menschen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Wir singen jetzt ein Lied.
Ja, Jonathan hat das eben gesagt. Jesus hat diesen Satz durchbrochen und den Tod durchbrochen und daher wollen wir jetzt miteinander Lied Nummer 184 singen. Auferstanden aus des Grabes Nacht. Jesus hat uns helles Licht gebracht.